die True-Crime-Welle ist wirklich im Anrollen und deswegen sind wir natürlich umso stolzer, dass wir im Grunde der erste große True-Crime-Podcast aus Deutschland waren, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum. Das macht einen natürlich schon stolz.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Freut mich, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge Krone Hit Success Stories. Heute was ganz Besonderes, denn die liebe Kat ist da vom True Crime Germany Podcast. Das ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Kriminalpodcasts im deutschen Raum und die haben tatsächlich einfach mal so bis zu 500.000 Zuhörer. Also das ist wirklich krass. Finde ich mega cool, dass du heute da bist, liebe Kat. Oder soll ich Katharina sagen?
Du kannst auch Katharina sagen, wenn du möchtest.
Ja, ich bin auch eine Katharina.
Ich habe schon gedacht, wir sind
zwei
heute
Katharinas
unter uns.
Heute. Ja, aber mega, mega cool, dass du da bist. Ich bin ja so ein heimlicher Fan von eurem True Crime Germany Podcast.
Das höre ich gerne.
Hab den mal zufällig auf Spotify tatsächlich entdeckt und bin dann echt hängen geblieben. Hab dann auch jede Folge bis jetzt mitverfolgt. Magst du dich einfach mal selber vorstellen?
Ja, wie die Kathi gesagt hat, ich bin die Cat oder in vollem Namen Katharina. Und ich bin vor einem halben Jahr nach Österreich gekommen. Und arbeite jetzt in der Medienbranche und habe eben als Nebenbei-Projekt sozusagen unter anderem den Podcast True Crime Germany. Wir sind eine Gruppe von 4 Leuten und wir beschäftigen uns mit Verbrechen, die in Deutschland stattgefunden haben und kümmern uns eben darum, diesen Fall für unsere Hörer aufzuarbeiten und uns natürlich auch mit den Tathergängen, mit den Tätern, aber eben auch mit den Opfern zu beschäftigen.
Und wie viel Zeit wird da vorher investiert in so eine Aufnahme? Weil ihr macht ja auch mega viel Recherche, glaube ich.
Das ist schon sehr zeitintensiv, gerade weil man ja auch versucht, die Fakten natürlich komplett authentisch wiederzugeben. Ich kann es gar nicht runterbrechen, aber wir haben durchaus schon mal eine Woche Recherchezeit, jeder.
Mhm.
Es kommt wirklich drauf an, wir sind ein Hobbyprojekt. Das heißt, jeder von den 4 Mitgliedern hat auch einen 40-Stunden-Job und macht das tatsächlich komplett in der Freizeit. Und sich da was freizuschaufeln, damit man dann komplett recherchieren kann, das braucht natürlich seine Zeit.
Das glaube ich. Wie schaut das dann aus bei einer Aufnahme bei euch? Weil du sagst, du bist ja dann ein halben Jahr in Österreich. Wie funktioniert das?
Wir sind komplett auf die digitale Welt angewiesen tatsächlich. Man stellt sich Podcasts ja ganz heimlich vor und dass alle beieinander sitzen und gemeinsam aufnehmen. Wir legen schon Wert drauf, dass wir gemeinsam aufnehmen, aber wir sind dabei eben unter anderem auf technische Hilfsmittel angewiesen. Das heißt, jeder von uns wohnt an einem anderen Ort und wir treffen uns dann quasi digital, haben unsere Recherchen natürlich vorbereitet, haben davor eine kleine Redaktionssitzung, wenn man so möchte, und sprechen dann gemeinsam über den Fall. Wir nehmen mit Audacity auf. Ganz klassisch, also so wie es tatsächlich, glaube ich, jeder macht, der privat einen Podcast startet und vernetzen uns dann über Skype, um dann gemeinsam über den Fall zu sprechen.
Mhm, voll spannend. Das Witzige ist, man merkt das gar nicht, dass ihr nicht in einem Raum seid.
Hoffentlich.
Nur irgendwann ist nämlich das gefallen, dass du in Wien wohnst und da habe ich mir gedacht, hey, ich muss mir eine Chance ergreifen, dich finden und dann einladen in meinem Podcast. Und für mich ist es total arg, deine Stimme zu hören oder beziehungsweise dich zu sehen, weil ich kenne nur deine Stimme. Und auf einmal sieht man so das Gesicht dazu, das ist urspannend irgendwie.
Und wie hast du es dir vorgestellt?
Ja, genauso. Weil ich habe dich ja dann auf Twitter, glaube ich, gefunden und dann gedacht, genau. Das ist sie. Ist total spannend, finde ich. Ja, aber spannend ist natürlich auch euer Podcast. Es geht bei euch eben um Kriminalfälle. Warum denkst du, ist es so interessant momentan? Auch auf Spotify gibt es ja auch die True Crime Kategorie. Was ist das, was die Menschen gerade so fasziniert an solchen Kriminalfällen?
Also die True-Crime-Welle ist wirklich im Anrollen und deswegen sind wir natürlich umso stolzer, dass wir im Grunde der erste große True-Crime-Podcast aus Deutschland waren, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, weil natürlich Sachen hinterhergetröpfelt sind aus großen Verlagshäusern, die jetzt neben uns stehen und sich da im Line-up zu sehen, das macht einen natürlich schon stolz. Ich glaube, was die Leute dran fasziniert, ist auch, was uns als Macher daran fasziniert, dass du irgendwie so eine dunkle Ebene im Menschsein hast, die da angesprochen wird. Es passieren Verbrechen überall auf der Welt und eigentlich auch immer zu. Und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, warum das so ist. Genauso wenig kann man sich vorstellen, wie wurde das Opfer ausgewählt, was ist da eigentlich wirklich passiert. Und ich glaube, gerade die Tatsache, dass auch einiges ungeklärt bleibt, entwickelt so eine Faszination bei den Menschen.
Mhm. Weil gerade irgendwie so dieses Kriminelle, Morbide, bisschen Gruselige, glaube ich, zieht die Menschen an. Ich frage mich halt immer, warum? Weil mich interessiert es ja auch mega, aber warum ist es für einen Menschen so interessant, teilweise so schockierende Fälle auch zu hören?
Man sagt ja auch, dass gerade Frauen total zu den True-Crime-Lesern oder zur True-Crime-Zielgruppe gehören. Ich habe, als wir damals das Team erweitert haben, ich bin später zu den drei Hauptleuten gestoßen sozusagen. Also das Team wurde erweitert und es gab den Wunsch, eine weibliche Stimme dazu zu holen. Und ich bin tatsächlich auch von der Hörerin zur Podcasterin geworden. Also ich habe die Jungs vorher auch verfolgt und fand das Thema super spannend. Mhm. Und als es dann darum ging, wir suchen jemanden, der mitmacht, habe ich mich eben gemeldet und es hat gepasst bei uns.
Voll cool.
Was mich natürlich und auch den Rest des Teams sehr freut, dass wir so gut zusammenarbeiten können. Und wir haben in einer Folge darüber gesprochen, warum uns das selber fasziniert. Und ich glaube, dass wir von Kindesbeinen an ein Stück weit darauf geprägt werden. Also dir wird gesagt, wenn du abends aus dem Haus gehst, pass auf. Und wenn du durch einen dunklen Weg gehst, nimm besser die Kopfhörer raus, dass wirklich niemand kommen kann. Mhm. Und ich glaube, dass das so eine gewisse Angst in uns auslöst. Und wir deswegen aber auch daran interessiert sind, wenn tatsächlich etwas geschehen ist.
Mhm. Kann man das so vergleichen auch mit Horrorfilmen zum Beispiel, die man gerne schaut, obwohl man sich gruselt?
Ich glaube ja. Ich kann mir vorstellen, dass es in die gleiche Kategorie fällt.
Welcher Fall hat dich eigentlich selbst am meisten fasziniert oder irgendwie am meisten berührt?
Also von denen, die wir bisher gemacht haben, waren es für mich die Fälle, die irgendwie meine eigenen Grenzen anstoßen. Also wir hatten zum Beispiel den Fritz Honka und den Goldenen Handschuh, eben ein Mörder, der auch in Hamburg, also tatsächlich auch der Stadt, aus der ich komme, die zuletzt meine Wahlheimat war, da sein Unwesen getrieben hat. Und da geht es um sehr krasse sexuelle Gewalt, die er ausgeübt hat. Und ich glaube, jeder hat so eine Grenze, über die er eigentlich nicht gehen will. Und da habe ich dann auch erstmals gesagt, okay, wenn wir diesen Fall machen, ich möchte vielleicht nicht unbedingt diesen Part übernehmen, sondern lieber was anderes. Und die zukünftige Folge, die wir machen, die quasi gerade in der Pipeline ist, da beschäftigen wir uns mit dem Fall Tristan. Das ist ein nicht aufgelöster Fall, in dem eben ein 13-jähriger Junge umgekommen ist. Und da ging es mir eben so. Also wenn man weiß, er ist kurz bevor er dann umgebracht wurde, noch gesehen worden und irgendwie hat es keiner mitbekommen und es ging so schnell. Das sind dann die Grenzen, an die man selber stößt, wenn man denkt, das ist unfassbar, dass das so passieren kann.
Das glaube ich. Bei mir ist es so dieser Fall von Lars Mittank, das war eher eure vorletzte Folge, glaube ich. Oder magst du kurz erklären, um was es da ging?
Genau, der Lars ist ein, ich glaube 28 Jahre war zum Zeitpunkt seines Verschwindens und er ist einfach mit seinen Kumpeln in den Urlaub geflogen nach Varna und kam von dort nicht mehr zurück. Und wie er verschwunden ist, gibt einfach Rätsel auf, weil er eigentlich bei einem Arzt war, also sein Trommelfell war wohl kaputt und er sollte eigentlich nicht fliegen. Und um das abchecken zu lassen, ist er nochmal zu einem Arzt gegangen und aus diesem Arztzimmer rausgestürmt und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört.
Da gibt es ja auch noch die Überwachungskamerabilder von ihm, wo er einfach über den Flughafen läuft und dann einfach weg ist. Für mich war das irgendwie der schockierendste Fall, weil ich mir einfach denke, der ist vielleicht so ein bisschen so alt wie ich und dass in der heutigen Zeit einfach jemand verschwindet. Obwohl es Facebook, Instagram, Handys, Überwachungskamera gibt.
Ja.
Das war für mich einfach so am schockierendsten. Und auch weil der Fall jetzt noch nicht so alt ist, fand ich es einfach am ärgsten. Gab es irgendwann mal auch Rückmeldungen von vielleicht angehörigen Personen, die irgendwie den Podcast gehört haben? Gab es irgendwas?
Nein, von denen haben wir noch nichts gehört. Wir zielen auch nicht drauf ab. Also wir bekommen tatsächlich relativ viele Zuschriften, auch von Leuten, die sich für bestimmte Fälle interessieren. Das finden wir immer super, weil wir haben eine schön sortierte Liste, wo wir dann eben alles drin haben, was wir irgendwann nochmal bearbeiten wollen. Aber wir freuen uns natürlich auch immer, vielleicht mal unbekanntere Sachen zu erfahren oder einfach zu wissen, was interessiert euch als Hörer denn?
Mhm.
Und da haben wir uns dann eben eine kleine Liste angelegt und sind auch fleißig dabei, da immer weitere Ideen zu sammeln. Und was uns dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir irgendwie gut mit den Themen umgehen. Also, dass wir würdevoll agieren, dass wir zum Beispiel im Fall Frauke Liebs auch mal Experimente wagen können. Wir haben da eine Folge zu zweit gemacht und haben eben die Telefonate nachgestellt.
Mhm.
Aber wir wollten nicht, dass es in irgendeinem Laienschauspiel mündet. Weil im Endeffekt sind das schreckliche Dinge, die da passiert sind und wir gewinnen Distanz dadurch, dass wir uns eben professionell mit dem Thema beschäftigen und das recherchieren. Aber im Endeffekt bleibt dieses Geschehen natürlich vorhanden und wir versuchen so gut wie möglich mit der Familie umzugehen, gerade wenn die Angehörigen noch am Leben sind.
Das denke ich mir nämlich, weil im Endeffekt ist es nicht nur die Story, sondern es ist ein echter Mensch, es sind echte Familien, echte Tragödien. Wie schaffst du das, Distanz zu gewinnen, auch für dich selbst?
Ich kenne das, wenn man durch eine Kamera guckt. und man sieht irgendwas und man arbeitet ganz anders damit, weil man es in dem Moment nicht als Mensch sieht, sondern als derjenige, der eben durch diese Kamera schaut. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, um zu zeigen, wie wir im Grunde mit dem Podcast umgehen. Wir haben diese gewisse Faszination dazu, sonst würden wir es nicht tun.
Mhm.
Aber wir versuchen eben gerade dadurch, dass wir das so professionell wie möglich angehen, zu sagen, okay, das ist halt in dem Moment das Recherchematerial, mit dem wir arbeiten können.
Hattest du auch irgendwann mal den Fall, dass du was aufgenommen hast und dann ein bisschen vielleicht Angst hattest oder dich gegruselt hast danach, wo du alleine zu Hause warst? Gab es sowas dann mal?
Gegruselt tatsächlich nicht. Wir haben aber durchaus mal Momente gehabt, wo wir was aufgenommen haben und uns dann entschieden haben, es nicht zu senden, um einfach ein bisschen neutraler zu bleiben. Also es gibt sowieso immer die Diskussion, wie persönlich möchte man dabei werden? Also will ich wirklich den Fall als Fall sehen oder kann ich darüber hinausgehen? Und wir handhaben das mittlerweile auch so, wo alle Mitglieder auch eigentlich sehr zufrieden mit sind, dass wir selber schauen, was ist ein Fall, bei dem wir denken, dass wir wirklich etwas beitragen können? Weil einfach nur reden um des Redens willen ist gerade bei einem solchen Thema natürlich nicht vom Vorteil.
Denkst du eigentlich, jetzt hast du schon so viele Fälle analysiert, so viele Persönlichkeiten auch, denkst du, existiert das Böse?
Ich glaube, ich habe es eine Zeit lang mal gedacht. Aber ich lese auch total gerne Forschungsliteratur dazu. Also ich glaube, das Zugänglichste bei sowas sind tatsächlich die Bücher von zum Beispiel Mark Benecke, der sich ja mit unendlich vielen Fällen beschäftigt hat und eben darüber auch schreibt. Und die psychologische Ebene spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Und wie gesagt, ich habe es mal gedacht, aber ich glaube mittlerweile, dass es nicht das Böse gibt, sondern es gibt Gründe dafür, warum Menschen das tun, was sie tun, auch wenn ich natürlich nicht gut heiße, dass sowas passiert.
Also du denkst nicht, dass man geboren wird mit der DNA, böse zu werden?
Das glaube ich nicht. Es gab ja in der Vergangenheit durchaus mal Versuche, das Gen zu finden und die Köpfe von irgendwelchen Verbrechern zu analysieren und zu schauen, ob man im Gesicht irgendwas sehen kann. Das war zum Beispiel im Fall von Gesche Gottfried so. Das war unsere letzte Folge. Auch ein sehr spannenden Fall, wie ich finde, weil wir einerseits mal eine Frau hatten, was deutlich seltener vorkommt, und andererseits eben diese Bemühung gemacht wurde, das Gesicht von ihr zu analysieren und zu sehen, ob man dadurch weiß, wer zum Mörder werden kann. Ich glaube nicht, dass es das gibt.
Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass man im Gehirn irgendwie das analysieren kann, dass dann die Empathieareale bei Mördern kleiner sein sollen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wissenschaftlich weiß oder falsch. Was meinst du?
Ja, es gab ja auch die Theorie von einem Mördergen. Wer dieses eine Gen oder die Mutation eines Gens besitzt, der ist eher dafür prädestiniert, zum Mörder zu werden. Aber da bin ich medizinisch auch nicht weit genug bewandert, dass ich da eine Theorie aufstellen kann.
Was ich auch voll spannend finde, ist bei eurem Podcast, dass ihr eben nicht nur eben den Fall beleuchtet, sondern auch immer das Leben davor. Oft dann als Kinder bereits, die dann teilweise echt schlimme Vergangenheiten, schlimme Kindheiten auch haben. Nimmt dich das auch dann manchmal mit, wenn du hörst, wow, der hat so eine tragische Vergangenheit gehabt?
Total. Also man sieht einfach, was mit diesen Menschen passiert ist. Und in dem Moment kann man es nicht komplett nachvollziehen, aber man sieht irgendwie, in welche Richtung dieses Leben geht. Und das ist natürlich auch total spannend. Und ich glaube, das ist für das Verständnis vom gesamten Fall auch einfach sehr wichtig.
Gab es irgendeinen Fall, der dich da besonders in dessen Vergangenheit zum Beispiel schockiert hat auch?
Ich glaube, da kann ich auch nochmal Fritz Honka nennen, der wirklich von irgendwie eine schwere Kindheit hatte und dann eigentlich was mit seinem Leben anfangen wollte, aber es hat dann einfach nicht funktioniert. Also auch noch neben diesen schlimmen familiären Bedingungen total viel Pech im Leben gehabt.
Mhm. Was denkst du, braucht es, damit ein Mensch dann auch böse wird?
Ich mag mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es ist einfach ein sehr ungutes Zusammenspiel der Umstände, die da zusammenkommen. Aber hinzu kommen eben diese kompletten medizinischen und psychologischen Beobachtungen, die es eben gibt. Also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die vielleicht eher mal auf die schiefe Bahn geraten können, warum auch immer. Das kann ja auch eine Äußerlichkeit sein, die dazu führt, dass dieser Mensch einfach ein schwereres Leben hat und deswegen so viel Wut in sich anstaut, dass daraus irgendwas resultiert.
Mhm.
Aber genau betrachten kann ich es aus meiner Warte natürlich nicht.
Ist natürlich schwer zu sagen, weil es gibt wahrscheinlich viele, die eine ähnliche Vergangenheit haben, wo eben dann das nicht in so einem Fall mündet. Aber es ist natürlich auch stelle ich mir halt mega schockierend vor, sich so lange damit zu beschäftigen und dann sich so reinzulesen und versuchen, die Person irgendwie auch zu verstehen. Natürlich kann man sie nicht nachvollziehen am Ende, aber ich weiß nicht, wie ist das für dich, wenn du dich da wirklich so hineinversetzt auch in das Ganze?
Ich glaube, der Vorteil bei uns ist, dass wir das aufteilen können. Also niemand bekommt die volle Breitseite von einem Fall, auch wenn wir natürlich alle einen generellen Überblick haben. Aber manchmal machen wir es tatsächlich auch so, dass einer Details recherchiert, die wir erst am Ende erfahren. Quasi damit wir zu diesem Thema auch ins Gespräch kommen können selber. Und ich glaube, das hilft uns ein bisschen dabei, uns vor sowas auch zu schützen.
Mhm.
Weil wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und sich mit dem kompletten dunklen Universum der Kriminalität beschäftigt, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist.
Das glaube ich, ja. Und eine Sache, die mich auch noch sehr interessiert, ist zwar jetzt nicht nur auf deutsche Fälle bezogen, aber auf Fälle generell, ist dieses Thema mit der menschlichen Psyche. Und zwar zum Beispiel Fall Ted Bundy oder auch der Jeremy Meeks, wenn du den kennst, dieser eine Kriminelle, der Modelaufträge bekommt, obwohl er eigentlich gesucht wurde damals, ist er durch sein Fahndungsfoto berühmt geworden. Warum denkst du, ist das so, dass Menschen bei anderen, die schön sind, ihnen weniger Kriminalität oder weniger das Böse zutrauen würden?
Ich glaube, dass der Mensch ein sehr starkes ästhetisches Empfinden hat. Also wie wir einen Menschen wahrnehmen, also für wie schön wir ihn empfinden, das hat dann ja sofort eine andere Wirkung. Als wenn wir jemanden treffen, wo wir sagen, der gefällt mir eigentlich nicht so und dann ist die Stimme noch komisch und so, also ganz normal. Und jeder hat da aber auch ein anderes ästhetisches Empfinden. Also vielleicht findet jemand diesen schönen Häftling, den total viele Frauen anziehend finden. Da hatten wir ja auch ein Beispiel mit der Hybristophilie in einem unserer Fälle, also Frauen, die sich eben zu Straftätern hingezogen fühlen. Vielleicht sagen andere da, nee, also der sieht doch schon aus wie ein Schwerverbrecher.
Mhm.
Das ist einfach total subjektiv. Aber ich glaube, wenn dir subjektiv jemand gefällt, dann neigst du eher dazu, ihm Sachen zu verzeihen. Das denke ich schon.
Ich finde das total spannend. Gerade eben bei Ted Bundy zum Beispiel. Das gab auch in Österreich, ich weiß nicht, ob der Fall da was sagt, der Jack Unterweger.
Mhm.
Der war ja auch, galt als Gefängnispoet, hatte Fans, hat Fanpost bekommen, weil er einfach als sehr charismatisch und gut aussehend galt. Und das ist halt für mich total schwer, auch irgendwie so nachzuvollziehen, dass die menschliche Psyche da einfach so mit einem spielt auch, oder?
Das ist eben der genannte Fall, also dieses Phänomen der Hybristophilie, wenn jemand einen Straftäter anziehend findet, die bekommen, auch Charles Manson hat ja unendlich viel Fanpost bekommen. Und ich persönlich kann es auch nicht nachvollziehen, aber da dieses Phänomen einen Namen hat, wird das wahrscheinlich öfter vorkommen.
Das glaube ich. Also eine Menge spannende Fälle, auch eine Menge interessante Hintergründe, finde ich, was in der Psyche passiert. Was denkst du zur Entwicklung des Podcasts? Wirst du irgendwann davon leben können? Wie geht's da weiter?
Es wäre für mich natürlich sehr schön, wenn man das irgendwann könnte. Ich glaube aber, dass der Podcast im deutschsprachigen Raum noch einen sehr schweren Stand hat. Also wenn man einen Blick nach Amerika wirft, wo es total normal ist, dass Werbung eingebunden wird, dass teilweise auch, ich sage mal, etwas versteckt wird. Also dieses native Advertising, wo man dann einfach währenddessen über etwas redet. Ach ja, und jetzt wieder zum Thema. Das ist da viel größer und auch viel lukrativer.
Mhm.
Und für Podcast-Macher, gerade für Hobbyprojekte, wie das für uns ist, das ist nämlich, glaube ich, etwas, was die Hörer auch gerne unterschätzen. Also wir bekommen sehr, sehr viele tolle Zuschriften und freuen uns auch immer. Wir haben allerdings auch schon Kritik geerntet, was, glaube ich, bei Leuten, die im Grunde fachfremd sind. Also wir sind keine Kriminologen und wir sind keine Mediziner. Uns passieren durchaus mal Fehler, auch wenn wir versuchen, bei unserer Recherche so akkurat wie möglich zu sein. Ich glaube, es wird unterschätzt, was wir da in unserer Freizeit tun. Also, dass wir eben bei uns zu Hause sitzen, dass wir das Equipment selber angeschafft haben und teilweise selber darauf gespart haben, dass wir eben unsere Freizeit dafür nutzen, für die Recherchen und die Aufnahmen. Das fällt, glaube ich, oft hinten runter und es wäre für Podcast-Macher, die ja oft privat unterwegs sind, also aus diesem Sektor kommt ja der Podcast, wäre es natürlich schön, wenn es in irgendeiner Weise entlohnt werden würde.
Mhm.
Aber aktuell glaube ich, dass es sehr schwer ist, davon zu leben.
Aber glaubst du von der Entwicklung her, dass es irgendwann so sein könnte oder ist das zu schwer abzuschätzen?
Ich denke gerade an die Influencer und daran, ob man irgendwann mal auf die Frage, glaubst du, man kann von YouTube leben, mal gesagt hat, auf jeden Fall. Das würde ich in diesem Fall auch nicht tun.
Mhm.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es fällt mir schwer, das einzuschätzen. Aber wenn ich sehe, wie diese YouTube-Entwicklung war, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es bei Podcast auch mal Klick macht und es dann eben auch lukrativ für die Macher wird.
Hast du jetzt irgendeinen Tipp, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey cool, ich möchte auch einen Podcast? Hast du irgendwelche Tipps für den Start zum Beispiel?
Sucht euch jemanden, der es schon mal gemacht hat. Ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht, das werde ich aber nach diesem Thema nochmal ansprechen. Sucht euch jemanden, der es schon mal gemacht hat, fragt die Leute auch gerne aus. Also wir sind zum Beispiel gerade dabei im Austausch mit jemandem, der uns irgendwie erklären muss, wie es jetzt aussieht mit URL-Anbindung. Also wir haben einen Blog, wir haben eine Domain dafür gekauft und wir wollen das gerne verknüpfen. Mhm. Bei solchen Sachen fängt es ja schon an. Dass man dann wirklich irgendwo ein gewisses technisches Verständnis haben muss, um wirklich das alles in Wallung zu bringen, sag ich mal. Und wenn ihr ein Thema habt, für das ihr brennt und über das ihr gerne redet, dann macht es so, wie ihr das gerne möchtet. Ich glaube, der größte Fehler ist zu sagen, wir sind jetzt ein Podcast und wir müssen das machen wie die und die Radioproduktion oder wie die und das Verlagshaus. Weil damit schränkt man sich selber so ein. Im Endeffekt, gerade wenn es ein Hobbyprojekt ist, sollte es Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch der beste Antrieb, wirklich dabei zu bleiben.
Und von den Themen her, ich glaube, wie gesagt, True Crime ist jetzt sehr gehypt. Glaubst du, macht es noch Sinn, sich einen True Crime Podcast zu machen? Oder denkst du, ist der Markt jetzt schon wieder so überlaufen? Oder was ist da dein Tipp?
Ich glaube, die Passion für das Thema ist dabei das Wichtigste. Wenn du sagst, du interessierst dich super für True Crime und du hast einen komplett anderen Ansatz als alle anderen, dann kannst du natürlich noch einen True Crime Podcast machen. Aber es ist natürlich auch logisch, dass man vielleicht versuchen sollte, sich Nischen zu suchen. Es kommt total drauf an, was du als Podcaster gerne machen möchtest.
Was ist jetzt noch so abschließend dein Ziel für die nächste Zeit, auch in Bezug auf den Podcast?
Beim nächsten Ziel kann ich dir ja meine Überraschung verraten. Ich habe dir nämlich quasi ein neues Format mitgebracht.
Okay.
Wir stehen gerade in den Startlöchern, um True Crime Austria zu starten.
Okay.
Ein Schwesternformat für True Crime Germany, weil wir haben eben schon angesprochen, ich bin ja jetzt nach Wien gezogen. Ich bin quasi Wahlwienerin und hatte bei True Crime Germany öfter schon mal angesprochen, können wir nicht diesen Fall machen, der ist aus Österreich, es ist ja auch deutschsprachig. Aber es ist natürlich ein lokaler Ansatzpunkt, den wir haben.
Mhm.
Und dementsprechend haben wir einfach entschieden, wir machen einfach noch einen zweiten.
Mega cool.
Und dementsprechend werden wir dann zu zweit in Zukunft True Crime Austria aufbereiten. Die Social-Kanäle stehen schon, also stürzt euch drauf. Und ich hoffe, dass wir dann im Dezember auch die erste Folge rausbringen können und folglich dann auch lokalen Content für Österreich machen.
Sehr spannend. Kann man schon ein paar Fälle sagen, die ihr behandeln werdet? Kann man da schon was verraten?
Na, die Jack Unterweger haben wir genannt. Der ist natürlich unumgänglich. Und den ersten Fall, den wir bearbeiten, den haben wir uns tatsächlich schon rausgeschaut. Und ich kann sagen, dass es was mit Schokolade zu tun hat.
Okay. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Mega cool, dass es das Ganze jetzt auch in Österreich noch gibt. True Crime Austria.
Mhm.
Sehr cool. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal für eine weitere Podcast-Folge, dass du uns über True Crime Austria erzählen kannst.
Sehr gerne.
Und ich sag danke, dass du da warst. War ein mega spannendes Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich fand es super toll, dass wir auf einer Metaebene in einem Podcast über Podcasts reden können.
Mhm.
Also vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass du da warst. Und zu dir sage ich wie immer danke fürs Einschalten. Danke, dass du dir Zeit nimmst, eine Krone Hit Success Stories Podcast Folge hörst. Mir bedeutet das wirklich mega viel, dass du dranbleibst, dass du immer die Folgen hörst, dass du mir vielleicht auch ein bisschen Feedback schreibst auf Instagram zum Beispiel. Ganz einfach unter kati_wellebar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Success Stories, der Krone Hit Erfolgspodcast mit Kati Wellebar.